Schön mit euch Gottesdienst zu feiern. Ich freue mich auch und danke für die Begrüßung. Seit Ende April haben unsere niederländischen Nachbarn einen neuen König. Und was für einen sympathischen, was für eine sympathische Familie. Viele von euch haben sicherlich die Übertragung der ganzen Feierlichkeiten mitverfolgt. Ich habe gerade mal, meine Frau hat sicherlich vieles gesehen davon, der Fernseher lief den ganzen Tag, aber ich habe gerade gesehen, wo die Königsfamilie über einen Laufsteg, ein Steg, und dann stand sie vor einer Leinwand und dann wurde das sogenannte Königslied übertragen. Extra für diesen Tag komponiert, der Text scheinbar ein bisschen umstritten. Ich habe ihn nicht verstanden, ich habe nur die Sänger gesehen, wie sie gesungen haben. Ich habe etwas von der Begeisterung gespürt, die rübergekommen ist. Die Begeisterung eines ganzen Volkes für ihren neuen König, für ihre neue Königsfamilie. Es muss schön sein, einen König zu haben. Wir haben unseren Präsidenten, wir haben unsere Kanzlerin, aber wir haben als Bundesrepublik Deutschland leider keinen König. Aber als Gemeinde, als Christen, haben wir sehr wohl einen König. Wir feiern heute Abendmahlsgottesdienst. Wir feiern das Sterben unseres Königs. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, da hat er einmal eine Dornenkrone, sonderbar. Und über ihm am Kreuz war angenagelt ein Schild mit der Aufschrift Jesus von Nazareth, König der Juden. Und als Jesus, ja, letzte Woche haben wir Himmelfahrt gefeiert, zurückgekehrt ist zu seinem Vater, da hat er an der rechten Seite, zur rechten Hand des Vaters Platz genommen. Auf einem Thron. Und was macht er dort schon 2000 Jahre? Er regiert. Er regiert als König. Er regiert in die Welt hinein. Und Jesus ist der kommende König. Der König, vor dem sich alle Herrscher dieser Welt, auch Ahmadinejad, auch Kim Il-sung, auch Angela Merkel, auch du und ich einmal beugen werden müssen. Alle Knie werden sich vor diesem König beugen müssen. Jesus ist der kommende König. Ja, wir Christen haben auch einen König. Und was für einen. Und ich möchte diesen König Jesus jetzt einfach nochmal einladen, so direkt auch zu zeigen, dass er da ist. Wir sehen ihn ja nicht, das ist das Sonderbare. Wir sprechen dauernd von jemandem, der eigentlich gar nicht da ist und doch da ist. Also bete ich jetzt, dass er sich bemerkbar macht an unseren Herzen. Herr Jesus, wir wollen dir so danken, dass wir den Worten der Bibel glauben dürfen. Dass wir glauben dürfen, dass du zur Rechten des Vaters sitzt und dass du zugleich durch deinen Heiligen Geist in der Gemeinde gegenwärtig bist. Und eben haben wir gesungen, komm, Heiliger Geist, du bist eigentlich schon da. Und trotzdem beten wir so richtig darum, dass du zeigst, dass du lebst, obwohl wir dich nicht sehen. Dass du es zeigst und unsere Herzen berührst und das Predigen und das Zuhören segnest und füllst mit deiner Kraft. Amen. Im April 1972 bin ich getauft worden. Das ist schon einige Jahrzehnte her. Und in meiner Bibel liegt immer so eine Kopie meiner Taufbescheinigung. Der Pastor, der mich damals getauft hat, hat einen Taufspruch für mich ausgesucht. Der ist auch zugleich der Bibeltext für die heutige Predigt. Hier steht im Römerbrief Kapitel 14, Vers 9. Und da heißt es, dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebendige Herr sei. Dieser Vers enthält eine wichtige Information. Ich mache mich mal gerade ein bisschen frei von dem Kabel hier unten. So, er enthält eine wichtige Information. Oder ziehst du es hier? Das ist sehr nett. Vielen Dank dafür. Sonst habe ich dauernd meine Füße so auf dem Kabel. Dieser Vers enthält eine wichtige Information. Jesus ist nicht nur gestorben am Kreuz von Golgatha, um uns mit gutem Recht die Sünden zu vergeben, sondern Christus ist auch deshalb gestorben, um in unserem Leben zu herrschen, zu regieren, um hineinzureden in unser Leben, um uns Aufträge zu geben, die wir ausführen. Wollen wir das? Möchtest du, dass Jesus der Herr deines Lebens ist? Leider kann es gut sein, dass Jesus zwar zur Rechten Gottes des Vaters sitzt und dass ihm alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, dass aber wir Menschen und gerade auch wir Christen und wir Gemeinden ein Eigenleben entfalten, in dem Jesus wenig zu sagen hat und in dem von der Art und Weise, von dem Wesen Jesu wenig zu spüren ist. So war es damals auch in der antiken Christengemeinde in Rom, in die hinein dieses Wort im Römerbrief gesprochen worden ist. In dieser Gemeinde, da gab es einige Reizthemen, über die wurde diskutiert. Da gab es Grüppchen dafür und dagegen, hier eine Gruppe, da eine Gruppe. Und ein Reizthema hat sich entfaltet bei den gemeinsamen Mahlzeiten. Ihr wollt nächste Woche essen, ich hoffe, es geht nicht so zu bei euch. Aber da haben einige mit gutem Gewissen ihr Schnitzel gegessen und die anderen mit gutem Gewissen ihren Salat. So weit, so gut. Das Problem war, dass die Schnitzelfraktion über die Salatfraktion hergezogen hat und die Salatfraktion über die Schnitzelfraktion, weil die Salatleute meinten, das Schnitzel könnte ja von einem Tier kommen, das zuvor den Göttern geopfert worden ist. Sowas darf man doch nicht essen. Und die Schnitzelleute haben runtergeschaut auf die Salatleute und haben gesagt, wie kann man nur so ein kleines Gewissen haben? Alles ist doch erlaubt. Schmeckt doch gut, so ein Schnitzel. Aber das Problem war, sie haben sich von oben herab aufeinander geschaut und haben gesagt, die da, die da. Sie haben im Gottesdienst gesungen, du bist erhoben, für immer gehört dir der Thron. Und bei den Mahlzeiten haben sie sich das Recht herausgenommen, von oben herab in das Leben der Schwestern und Brüder hinein zu urteilen, als wären sie die Herren der Gemeinde. Die Krise der Gemeinde in Rom, die war damals eng verbunden mit der Sünde der Überheblichkeit. Wer weitere Details wissen will und was Jesus direkt zu dieser Situation durch Paulus sagt, der möge Römerbrief Kapitel 14 und den ersten Teil von Kapitel 15 daheim lesen. Wir sind mit 2000 Jahre weiter, die Gemeinde Jesu von heute, und ich frage euch, hat das was mit uns zu tun? Jeder, ich sag mal, der sich selber kennt, der sein eigenes Herz kennt, der weiß, dass wir alle eine Neigung dazu haben, zu herrschen, das Sagen zu haben, anderen zu sagen, ich sehe gerade meine Frau, in der Ehe, in der Familie, das Sagen zu haben. Wenn man, das musst du so machen, das musst du so machen, dauernd schaukeln wir uns gegenseitig hoch. Das ist die Gefahr. Und erst recht in der Gemeinde. Wie viele Klagepsalmen könnten wir jetzt singen über den Zustand der Gemeinde Jesu, in der es so zugeht, als wäre Jesus gar nicht der Herr. Einer spielt sich auf zum Herrn über den anderen. Das musst du so sehen, das musst du so glauben, das musst du so tun, das musst du so tun, als wäre Jesus niemals auf dem Thron. Die Sünde der Überheblichkeit ist eine gemeinschafts- und gemeindezerstörende Sünde. Und nochmal, ich kenne mich selbst und ich begegne so gut wie täglich dieser Neigung in meinem eigenen Herzen. Und was sagt Jesus, der Herr der Gemeinde, dazu? Was hat er uns mitgegeben in seinem Wort, das uns hilft? Diese Sünde ist so alt wie die Menschheit. Und diese Neigung ist so lange da, wie es Gottesdienst gibt. Im ersten Buch Mose berichtet uns die Bibel vom allerersten Gottesdienst, der überhaupt gefeiert worden ist. Zwei Brüder, Kain und Abel, feiern Gottesdienst, keine Leinwand, Open Air. Und das Ziel dieses Gottesdienstes war, es sollte ein Opfergottesdienst sein. Kain brachte die schönsten Früchte von seinen Feldern. Abel brachte das beste Tier von seiner Herde. Sie brachten es als Opfer dar für ihren Gott. Und dann steht Kain voller Erwartung vor seinem Gott. Es kann auch sein, dass er gelegen hat. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass Kain vielleicht so gestanden hat, voller Erwartung zum Himmel. Obwohl, wo ist der Himmel? Der Himmel ist hier, der Himmel ist da, der Himmel ist in uns, der Himmel ist, wo Gott ist. Aber voller Erwartung steht Kain da und rechnet damit, dass jetzt was kommt von Gott für ihn. Ein Dankeschön vielleicht. Ein, das hast du gut gemacht, Kain, das gefällt mir, was du gemacht hast. Aber nichts kommt. Überhaupt nichts kommt. Gott reagiert gar nicht auf das Opfer von Kain. Und dann lässt seine Aufmerksamkeit Gott gegenüber nach. Und ihm fällt auf, dass sein Bruder neben sich ganz anders behandelt wird. Die Bibel sagt, Gott nahm das Opfer von Abel, ein Lamm, wohlgefällig an. Er freute sich darüber. Kain wird wütend. Das Blut steigt ihm in den Kopf. Ich finde das ungerecht. Und genau in dieser Situation erreicht ihn das Wort Gottes. Warum bist du so zornig, sagt der Herr zu Kain, und blickst so grimmig zu Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. Jetzt kommt das Wort. Du aber sollst über sie herrschen. Ihr wisst, wenn ihr die Bibel kennt, wie dieser erste Gottesdienst ausgegangen ist. In einer alten Übersetzung heißt es, Kain und sein Bruder gingen aufs Feld. Und da erhob sich Kain über seinen Bruder und schlug ihn tot. Er hat die Beherrschung verloren. Mit katastrophalen Folgen für ihn und seine Familie. Aber was hätte er denn machen sollen? Gegen seine Aggression im Bauch, gegen seine Wut im Bauch, die so ist, wie wenn man einen Luftballon aufpumpt und pumpt und pumpt und pumpt und weiß ganz genau, irgendwann macht es einen großen Knall und alles fliegt in Fetzen. Was hätte Kain geholfen in dieser Situation? Es hätte ihm geholfen, wenn er mit seiner Wut zur rechten Zeit, rechtzeitig, wo er sich noch unter Kontrolle hatte, zurückgekehrt wäre zu Gott. Und wenn er seine Wut und seine Anklagen und den Zustand seines Herzens Gott geoffenbart hätte. So wie Hannah das gemacht hat, die Mutter von Samuel. Hannah war das erste Mobbingopfer, von dem die Bibel berichtet. Es war leider damals so, dass Hannah noch eine andere Frau hatte, die ihrem Mann gehört. Und diese andere Frau hat sie ständig unter Druck gesetzt. Und sie ist davon so fertig gewesen, so frustriert, dass sie in die Nähe Gottes kam, ins Heiligtum. Und dort hat sie gebetet, lange gebetet, still gebetet. Aber während des Betens hat sie geweint und die Tränen flossen. Und der Priester, der Diensthabende, hat gemeint, sie hätte ein Alkoholproblem. Hat sie darauf angesprochen. Aber Hannah sagt, ich habe kein Alkoholproblem. Ich habe nur mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Die Bibel berichtet, nachdem sie das gemacht hat, nach diesem Gebet, hat sie wieder Appetit bekommen. Sie war so frustriert, dass ihr das beste Essen nicht mehr schmeckte. Und dass sie auch nicht mehr so traurig aussah. Genau das hätte Kain auch machen können. Natürlich nicht respektlos, aber er hätte sagen können, lieber Gott, mir geht es so, ich finde das ungerecht, ich verstehe das nicht, ich habe Wut im Bauch, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und wenn er das vor Gott rausgelassen hätte, dann hätte Gott ihm zugehört. Wer Hiob gelesen hat, wer Jeremia gelesen hat, wer die Klagepsalmen gelesen hat, der weiß, wie Menschen im Alten Testament ehrlich geworden sind vor Gott und was sie sich getraut haben, Gott zu präsentieren. Ja, Gott hätte ihm zugehört und er hätte Antworten gehabt. Ich stelle mir das mal so vor, wie Gott Kain geantwortet hätte, wenn er denn gekommen wäre. Vielleicht hätte er gesagt, du Kain, du hast es ja gut gemeint, aber weißt du, das, was wir brauchen, das ist ein Lamm. Das, was ich will, ist ein Opferlamm. Das, was dich und deine Familie und all die Nachkommen wieder mit mir zusammenbringt, ist ein Opferlamm, nur ein Opferlamm. Wir brauchen ein Opferlamm. Weißt du, Kain, und dieser erste Gottesdienst, der soll exemplarisch sein für all die Gottesdienste in den nächsten 2000 Jahren. Wir brauchen ein Opferlamm. Ich akzeptiere nur ein Opferlamm. Als Jesus 30 Jahre alt, kurz vor der Taufe zum ersten Mal so am Jordan vorbeikommt, da sieht ihn sein Täufer, nicht Pastor war der, sondern Prophet, ein interessanter Mann, kommen und sagt, ich denke, das ist auch sowas wie ein Taufspruch von Jesus, schaut diesen Mann an. Das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt tragen wird. Johannes war ein Prophet. Er hat prophetisch in das Leben und über das Leben von Jesus gesprochen. 3 Jahre später hängt Jesus am Kreuz und stirbt. In dem Augenblick seines Sterbens hat niemand verstanden, was da passiert ist auf Golgatha. Später wohl. Ein Extrakt, so eine Zusammenfassung dessen, was auf Golgatha passiert ist, finden wir im Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 14 bis 15. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Auf diese Weise wurden die finsteren dämonischen Mächte entmachtet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. 2 Informationen. Stell dir das vor, was gegen dich spricht. Schreib es in Gedanken auf deine Liste. Und dann glaube diesem Wort, dass das, was gegen dich spricht, von Gott selbst vor 2000 Jahren in dem Augenblick ans Kreuz genagelt worden ist, wo man Jesus ans Kreuz genagelt hat. Gott hat also vorbereitend und auch im Hinblick auf dich und mich die Sünden der Menschen vergeben. Und das andere, Jesus hat über alle Mächte der Finsternis, dämonische Mächte, den Teufel und Satan, triumphiert. Auch wenn es niemand verstanden hat, es war ein Sieg. Das Sterben war ein Sieg. So, und jetzt kommt etwas ganz Interessantes. Gestern hörte ich Interviews mit Werder-Fans. sagt doch tatsächlich jemand, wir werden gewinnen. Ein Fan wird gar nicht mal zur Mannschaft, darf gar nicht mal auf den Platz. Der sitzt dann nur auf den Rängen und sagt, wir werden gewinnen. 1-1, ihr wisst es. Wir werden gewinnen. Aber ungefähr so ist es, wenn wir heute über den Sieg von Jesus nachdenken. Wir werden mit der Neigung zum Herrschen, zur Sünde fertig, wenn wir uns identifizieren mit dem Sieg von Jesus vor 2000 Jahren. Wir werden gewinnen. Jesus hat gesiegt. Jesus hat gewonnen. Mit diesem Sieg identifiziere ich mich. Ich sage und proklamiere und glaube fest, dass damit auch die Macht der Sünde, die mein Leben kaputt machen will, die mich bedroht, entmachtet ist. Welten stehen um uns im Krieg. Gib uns teil an deinem Sieg. Mitten in der Höllennacht hast du ihn am Kreuz vollbracht. Wir sind Teilhaber, dürfen Teilhaber des Sieges von Jesus sein. Das ist das Geheimnis. Ich fasse zusammen. 3 Schritte, um etwas zu haben, damit wir Herr werden können über unsere Neigung zur zerstörerischen Sünde, der Überheblichkeit und alle anderen Sünden auch. Das erste, offenlegen. Offenlegen. Der französische Präsident hat tatsächlich von all seinen Ministern verlangt, dass sie ihre Einkommensverhältnisse offenlegen. Jeder französische Bürger kann hineinschauen und sehen, was Minister XY für Einkommensverhältnisse hat und für Besitzverhältnisse. Der französische Präsident wollte eine saubere Regierung. Wenn wir sauber werden wollen im Blick auf die Sünde, dann müssen wir es offenlegen, Gott gegenüber. Nicht ins Internet stellen, nicht über Facebook und solche Sachen. Offen sein Gott gegenüber, offen sein Gott hineinschauen lassen in unsere Herzen. Gott gestehen, du, ich habe gerade diesen dreckigen Gedanken. Ich habe gerade diese Neigung und ich spüre gerade diese ekelige Stimmung in mir. Und dann der Zeitpunkt, bitte, bitte verpasst den Zeitpunkt nicht. Kain hat den Zeitpunkt zur Umkehr verpasst. Er hat es laufen lassen, bis er sich nicht mehr unter Kontrolle hatte. Sobald wir merken, es läuft jetzt was schief, sobald wir merken, es geht was schief in der Stimmung zu Hause, und ich bin der Tag dazu bei, dass wir so eine miese Stimmung haben, sobald ich es merke, kann ich sagen, Herr Gott, bitte hilf mir jetzt. Und indem ich mich öffne, erlaube ich dem Herrn und ich kann weiter sagen, Herr, bitte, nimm das weg, du bist stärker. Nimm die Wut weg, nimm die schlechte Laune weg, nimm die Aggression weg, nimm das Selbstmitleid weg. Offenlegen, nicht zu lange warten, nicht so lange warten, bis wir uns selbst nicht mehr im Griff haben. Uns der Herrschaft von Jesus unterstellen. Immer wieder neu. Wisst ihr, es gibt auch so ein erstmaliges in den Herrschaftsbereich von Jesus kommen. Das nennt die Bibel Bekehrung. Wenn wir Jesus einladen und sagen, Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Ich frag dich, hast du jemals zu Jesus gesagt, du sollst der Herr meines Lebens sein? Hast du je zu Jesus gesagt, komm, ich lade dich ein in mein Leben, ich will dir gehorchen, mein Leben gehört dir? Damit fängt es an. Aber das wiederholt sich. Manchmal mehrfach am Tag. Herr, du sollst jetzt regieren. Zeig, was du kannst. In mir ist so eine negative Kraft am Werk. Zeig das, was du kannst. Und hilf mir zu überwinden. Das zweite, staunen und tanken. Jeder, der sich seiner Schuld bewusst wird und sie zugibt, wird unter das Kreuz von Golgatha eingeladen. Ich sagte schon, der darf darüber staunen, dass das, was ihm gerade so viel Mühe macht und das, was ihm gerade wieder passiert ist, dass das damals schon vergeben worden ist. Es ist vollbracht, hat Jesus gesagt. Es muss nur neu geglaubt werden in den betreffenden Situationen, in denen wir leben. Wir gehen immer von vorhandenen, vollendeten Tatsachen aus. Wisst ihr, und wenn wir dann so unter das Kreuz kommen, in Gedanken uns Jesus vorstellen, wie er da stirbt und wie unser Schuldbrief da angenagelt ist, dann kann hoffentlich nach einer gewissen Zeit eine große Entspannung in unser Leben hineinkommen. Dann werden wir ruhig, dann werden wir gelassen, dann geht der Druck raus. Dann erleben wir, was es heißt in einem alten, ich habe von Chorübstunde gehört, ich war lange Basssänger in einem Chor, wir haben bei Beerdigungen gesungen, unterm Kreuz ist Friede. Warum nur bei Beerdigungen? Unterm Kreuz ist Friede. Unterm Kreuz merken wir, Gott hat dich angenommen und Frieden mit dir gemacht und es durchströmt unser Herz. Und wir dürfen unterm Kreuz Frieden Gottes tanken. Aber dann? Wie lange brauchst du, um zu tanken? 5 Minuten. Fürs Auto. Fürs Herz dauert es manchmal ein bisschen länger. Aber dann, bitte, bitte, bleib nicht an der Tankstelle, bleib nicht unterm Kreuz. Es geht doch weiter, der Frieden, der muss doch hinein in diese Welt. Da sind doch andere Menschen, die brauchen diesen Frieden. Der Friede Gottes ist nicht für unsere egoistische Konservendose gedacht, sondern für die Menschen, die mit dir zusammenleben, wohin du gehst, wohin du gehörst. Den Frieden in die Welt hinaustragen. Joel Osteen hat in einer Zeitschrift Folgendes geschrieben, und das ist so ziemlich das Schlussbeispiel. Er ist Pastor in Houston, Texas, und da steht er einmal vor einer Kasse in einem Einkaufszentrum, eine lange Schlange und eine aggressive Kassiererin. Eine total gereizte Stimmung. Die Leute sind auch gereizt, wenn man so rüber, so angemacht wird. An der Kasse, wo man doch bezahlen will. Eigentlich will man ja nur was Gutes tun. Naja, und dann kommt auch noch dazu, dass die Kasse gestört wird und dass irgendwas technisch nicht funktioniert. Dann muss sie den Chef holen und die Frau ist ganz durcheinander. Der Pastor denkt, irgendwas ist mit dieser Frau. Irgendwas hat die. Und nach langer Zeit kommt er erst, steht vor der Frau. Und setzt das beste amerikanische Männerlächeln auf, das er dabei hat. Das ist das Erste. Aber dann sagt er zu ihr, ich glaube, dass Sie wegen irgendwas unter Druck stehen. Egal, welches Problem Sie quält, es wird wieder gut. Gott hält Sie in seiner Hand, er weiß, was Sie gerade durchmachen. Und er hat auch schon die Lösung. Die Frau beginnt zu weinen und sagt, mein Baby ist im Krankenhaus und mein Mann wurde entlassen. Ich weiß gar nicht, wie wir damit fertig werden sollen. Und dann sagt der Pastor, darf ich mit Ihnen beten? Und er betet an der Kasse. Andere warten. Andere erleben das mit. Und jemand in der Kasse sagt, der auch noch in der Warteschlange steht, sagt auf einmal, ich kenne da jemanden in dem Krankenhaus, wo das Baby liegt. Die Stimmung ist wie verwandelt. Und die Frau sagt, bevor der Pastor geht, Sie können sich gar nicht vorstellen, was mir das hier bedeutet hat. Ich hoffe sehr für uns alle, dass dieser Gottesdienst eine Friedenstankstelle wird und ist. Und jeder von uns ist hineingesandt, hineingesetzt in ein ganz kleines Stückchen Welt, das verändert werden kann, wenn wir den Frieden Gottes da hineintragen und wenn wir ihn auch rauslassen und wenn wir ihn an die Menschen heranbringen, vielleicht durch ein Lächeln, durch ein Zuhören, egal wie. Wir sind ja nicht amerikanische Pastoren. Wir haben manchmal auch nicht die Freiheit zu sagen, in aller Öffentlichkeit darf ich jetzt mit dir beten, obwohl ich weiß von jungen Leuten in Emden, die sind in die Stadt gegangen und haben einfach gefragt, in einer Aktion, Leute gefragt, dürfen wir für dich beten? Einige haben ja gesagt. Okay, jeder von uns darf ein Friedensbote Gottes werden für seine kleine Welt. Dazu sendet uns der Herr und dazu segne uns der Herr und inspiriere uns
und dirigiere uns und regiere unsere Herzen, damit wir Boten seines Friedens sein können. Amen.